Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen.
Die Leute, die nach dem Zeitstück schreien, die wollen also möglichst das aktuellste Thema jetzt aufgearbeitet haben. Und sie wollen, dass die Leute innerhalb von 2 Stunden das auch genau alles durchschauen. Möglichst wollen sie auch noch eine Lösung für das Problem. Und gegen diese Art von Stücken wehre ich mich.
Gerlind Reinshagen war das, die sich aber nicht davon abhalten ließ, aktuelle und zeitkritische Stücke auf die Bühne zu bringen. Nach ihrer ersten Premiere begann der Spiegel zu dichten und fantasierte von der Berliner Hausfrau, die sich, wenn Mann und Kinder aus dem Haus seien, ein Blatt auf die Knie legt und anfängt zu schreiben. So stellte man sich also noch 1968 eine weibliche Künstlerexistenz vor. Gerlind Reinshagen gehörte zu den Jahrgängen der deutschen Nachkriegsautoren um die Gruppe 47 und war doch eine souveräne literarische Einzelgängerin. 1926 in Königsberg geboren, hatte sie als Dramatikerin entscheidenden Einfluss auf das Theater der späten 60er und 70er Jahre, bevor sie als Prosa-Autorin bekannt wurde. Und über 90 war sie, als schließlich auch eine Auswahl ihrer Gedichte erschien. Ihr Werk ist nicht nur gesellschaftskritisch, sondern geht in allen Gattungen auch neue, formal unkonventionelle Wege. Mit Gerlind Reinshagen ist nun im Alter von 93 Jahren eine prägende Autorin der deutschen Literatur gestorben. Dorothea Diekmann erinnert.
Auf Gerlind Reinshagens Website fand sich ein Comic, in dem die junge Gerlind ermahnt wird, etwas Anständiges zu lernen. Sie jedoch ging 1953 nach einem Pharmaziestudium auf die Berliner Kunstakademie und fing an, Kinderbücher und Hörspiele zu schreiben, bevor sie das erste Theaterstück verfasste.
Ich hatte vorher 10 oder 12 Hörspiele gemacht und ich wollte das mal sehen. Theater ist eine größere Herausforderung und das kam dann so von allein.
Als im Jahr 1968 mit Doppelkopf ihr erstes Stück unter der Regie von Klaus Peymann aufgeführt wurde, war Reinshagen die erste weibliche Theaterautorin nach dem Krieg. Bald folgten weitere Stücke. Gerade weil sie auf große politische Gesten und prominente historische Figuren verzichtete und stattdessen in den Alltag der Arbeitswelt eintauchte, war Reinshagens Theaterproduktion rauer und akuter als das politische Dokumentartheater jener Zeit. Das Bühnendebüt war auch in anderer Hinsicht innovativ.
Ja, das war ganz ulkig. Da wurde man ein bisschen angesehen wie ein Monster. Und ja, da haben sie alle gesagt, wie ist denn das möglich? Und woher weiß die denn das? Und kann denn eine Frau sowas? Es war ziemlich schwierig. Aber andererseits hatte man natürlich auch die Aufmerksamkeit, die vielleicht andere Theaterautoren dann im Anfang nicht haben. Vielleicht hat man gedacht, Frauen müssen Salonstücke schreiben. Und dies war ziemlich eine harte Geschichte, nicht?
11 Theaterstücke wurden zwischen 1968 und 1999 uraufgeführt. Dramen, in denen, wie Reinshagen schrieb, die beiden Partner des Theaters, die Bühne und das Publikum, ihre müde Ehe revidieren, also wieder miteinander reden müssen. Zugleich wandte sie sich der Prosa zu. 1981 erschien ihr erster Roman Rovinato oder Die Seele des Geschäfts. Hier und in den folgenden Romanen, in denen Reinshagens Wohnort Berlin eine Art Hauptfigur darstellt, entwickelte die Schriftstellerin einen Erzählstil, der Leichtfüßigkeit mit Reflexion und Realistik mit Fantastik verbindet. 2006 kehrte sie in dem Roman Vom Feuer zum Thema ihres vielgerühmten Stücks Sonntagskinder der Nachkriegszeit zurück.
Nach dem Krieg war überhaupt alles wunderbar, wenn man sich ein Fetzchen Stoff kaufen konnte und eine Bluse nähen oder so. Es war alles irre schön. Oder wenn wir tanzen gehen konnten. Und das sagen alle, die jetzt so alt sind wie ich, sagen, mein Gott, nach dem Krieg, wie war die Zeit? Als ob du jeden Tag Geburtstag hast oder ein Geschenk kriegst oder was Neues zu essen kriegst nach den Hungerjahren oder dir ein paar Seidenstrümpfe kaufen kannst. Das war auch sehr wichtig.
Überraschend, ja ketzerisch erscheint diese Erinnerung an eine Jugend, die in den Trümmern einer Stadt und einer Ideologie einen anarchischen Anfangszauber erlebt. Sind wir denn auf dem Kopf gegangen? Fragt die Erzählerin. Tatsächlich. Die Figuren leben am Abgrund wie Büchners Lenz. Sie tragen, wie es heißt, den Tod im Rücken. Dieser Ausnahmeroman über die unmittelbare Zeit nach dem Krieg, ein heiterer Totentanz und ein Gespräch der Überlebenden mit den Toten, beschreibt ein verrücktes Glück. Aber was ist Glück?
Keinesfalls und niemals ist es etwas Rollendes, auch nichts Lautes, nichts Schreiendes, Atemloses. Atemlos vor Glück? Schon eher gleicht es einem Apfel, einer Glocke, aber gesprungen, einem Glas, das nicht nachklingt.
Heißt es in dem Roman Rovinato. Mit der ihr eigenen Kühnheit und Bescheidenheit hat Reinshagen die Menschen aus nächster Nähe dabei beobachtet, wie sie in ihren Bedrängnissen, Zwängen und Verlusten nach dem gebrochenen Klang des Glücks suchen. Trost und Hilfe findet dabei die Protagonistin des Romans Göttergeschichte im Gespräch mit den Stimmen verehrter und gefürchteter Toter, von Emily Brontë bis Virginia Woolf, von Robert Walser bis Isaac Babel. Die künstlerischen Ahnen, die Reinshagen hier anruft, sind einerseits Frauen, andererseits Schöpfer einer kleinen, unheroischen Literatur. Sie war überzeugt, dass es in der Literatur nicht auf Antworten ankommt, nicht auf Lösungen, sondern auf die eigenen Fragen.
Eigentlich glaube ich, dass alle Literatur aus sowas entspringt, aus einer Frage, die man noch nicht gelöst hat, für sich selbst.
Nie hat Gerlind Reinshagen aufgehört zu fragen. Ihr Roman Vom Feuer erschien, als sie 80, ihre Gedichte, als sie 91 Jahre alt war. Sie hat ein Alter erreicht, in dem man von den Jüngeren oft mehr oder minder unterschwellig schon für tot erklärt wird. Sie hat das einmal in entschiedenem Ton zurückgewiesen.
Der Kampf um jedes Stückchen Leben beginnt mit der Erfahrung, dass man alt wird, dass man alt ist.
Jetzt ist Gerlind Reinshagen auf die andere Seite gegangen und damit in das Bild eingetreten, das ihren Gedichtband abschließt. Es ist nur ein Schritt. Nein, kaum eine Bewegung im Kopf. Und es springt der gläserne Reif. Einströmen kann es nun, endlich, der Ozean.
Dorothea Diekmann über Gerlind Reinshagen. Heute wurde bekannt, dass sie im Alter von 93 Jahren gestorben ist. 200 Millionen Euro für 200 Millionen Euro. So viel ist in etwa die Kunstsammlung Heiner Pietsch wert. Werke von Dalí, Miró oder Max Ernst sind darunter und sie sollen der Grundstock sein für das neue Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin. Lange wurde darüber diskutiert, erst über den Standort, das Kulturforum soll es sein und natürlich über Geld. Aber diese Diskussion ist noch längst nicht vorüber. 200 Millionen Euro, davon war man ausgegangen. Jetzt fängt man wieder an zu rechnen und plötzlich stehen sogar 400 Millionen im Raum. Politiker fangen an zu murren, denn in den letzten Jahren sind bereits viele, viele Millionen in die Berliner Museumslandschaft geflossen. Droht also eines der prestigeträchtigsten Museumsneubauten Deutschlands zu scheitern? Darüber habe ich vor der Sendung mit Hanno Rauterberg gesprochen, Redakteur bei der Zeit. Wie wichtig ist dieser Neubau überhaupt für Berlin, habe ich ihn gefragt. Könnte von ihm eine ähnliche Strahlkraft ausgehen wie vom MoMA in New York oder vom Centre Pompidou in Paris, wie immer so gern behauptet wird?
Also viele erhoffen sich diese Strahlwirkung auf jeden Fall. Viele denken auch an die Elbphilharmonie in Hamburg, wo ja auch die Schweizer Architekten Herzog de Meuron beteiligt waren. Am Anfang waren alle ganz begeistert von diesem wahnsinnig verheißungsvollen Entwurf. Das allerdings war in Berlin von Anfang an anders. Manche sagen, das Museum sehe aus wie eine Scheune. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Entsprechend hofft man nun darauf, dass die Innenräume vor allem überzeugen werden. Aber zu diesen Innenräumen muss es eben erst kommen. Und die entsprechenden finanziellen Hürden sind ja gewaltig hoch. Viele sprechen schon davon, dass es möglicherweise doppelt so teuer werden könnte, vielleicht sogar dreimal so teuer werden könnte, wie ursprünglich geplant.
Also könnte es tatsächlich am Geld scheitern? Und wieso hat man sich wieder einmal verkalkuliert?
Also 200 Millionen Euro waren ja ursprünglich vom Haushaltsausschuss des Bundes genehmigt worden. Das ist aber eine Zahl, mit der eigentlich niemand mehr rechnet, wenn man sich mal hinter den Kulissen umhört. Viele sprechen schon von 400 Millionen Euro. Und das ist auch nicht völlig unrealistisch, denn wer in Berlin baut, muss tief graben. Und wer tief gräbt, der kommt in eben diesen feuchten, unberechenbaren, weichen Untergrund in Berlin, an dem schon viele Bauten gescheitert sind. Und man muss sich dieses Museum so vorstellen, dass es eben im Wesentlichen unterirdisch erliegen wird. Entsprechend groß sind die Risiken.
Braucht es denn diesen Neubau überhaupt? Oder müsste man sich nicht die Konzepte der schon bestehenden Museen einfach nur genauer anschauen? Es ist ja schon erstaunlich, dass die Besucherströme, anders als in anderen Metropolen, ja ausbleiben. Bei der einen oder anderen Ausstellung muss man vielleicht ein Ticket mit Zeitfenster buchen. Aber lange Schlangen sieht man für gewöhnlich kaum, auch an den wichtigen, großen, weltberühmten Museen. Woran liegt das?
Ja, die Nationalgalerie gehört ja mit zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die insgesamt 19 Museen und Häuser betreibt in Berlin. Und alle 19 zusammen haben noch nicht mal halb so viele Besucher wie der Louvre in Paris, um also eine Vorstellung zu geben, wie schwach besucht die Museen sind. Und das, obwohl die Touristenzahlen in Berlin stark gestiegen sind, sind diese Besucherzahlen auch noch stark gesunken über die letzten Jahre hinweg. Das hat unterschiedlichste Gründe, liegt aber auch tatsächlich an der Museumspolitik. In Frankfurt beispielsweise ist es den Direktoren gelungen, ihre Sammlung viel attraktiver zu machen durch unterschiedliche Unternehmungen, natürlich auch durch berühmte Namen, aber nicht nur, auch durch kluge, inspirierende Ideen. Das will in Berlin nicht recht gelingen, was, glaube ich, auch etwas mit diesem Riesenapparat zu tun hat. 2000 Mitarbeiter arbeiten für diese Stiftung. Es ist ein sehr schwerfälliges Gebilde. Viele jüngere Kuratoren, die Erfolg hatten, sind dann rasch weggegangen. Ob nach Frankfurt oder nach Wien. Also da tut sich dieser Apparat sehr schwer. Er ist immer noch wieder in der Lage, neue Projekte anzuschieben. Es wird wahnsinnig viel für die Museen gebaut, sehr viel Geld in Architektur investiert. Aber das, was dann herauskommt, ist doch eher schwach und es steht in keinem Verhältnis zu den Summen, die da ausgegeben werden.
Aber könnte der Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts, so soll es ja heißen, könnte der nicht einen Impuls geben für die Berliner Museumslandschaft?
Ja, viele hoffen darauf. Das mag auch so sein. Die Frage ist nur, ob man nicht mit einem etwas günstigeren Gebäude oder mit anderen Ausstellungsideen da weiterkommt, auch schneller weiterkommt. Ich verstehe die Kuratoren, die sagen, sie wollen jetzt möglichst viel Fläche für ihre großartige Sammlung, in der auch eben viele großformatige Werke sind. Und trotzdem frage ich mich oft, ob das der richtige Weg ist, gerade für eine Nationalgalerie, von der man ja erwarten könnte, dass sie auch ungewöhnliche Konzepte erprobt, dass sie die Moderne nochmal anders denkt, in anderen Zusammenhänge einbettet. Könnte man ja auch sich vorstellen, dass diese Idee der ständigen Sammlung, dass also Bilder immer zuzusehen sind, reduziert wird, möglicherweise auf einen Kern reduziert wird und man viel stärker vom Wechsel, vom Wandel, von der immer neuen experimentellen Ausstellungsform lebt. Denn das vor allem war ja die Moderne. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz soll jetzt nochmal evaluiert werden vom Wissenschaftsrat. Man hat sehr viel Geld in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgegeben, um alle möglichen Museen neu zu errichten oder zu renovieren. Deswegen sind die Chancen dafür, dass jetzt dieser Neubau entsteht, nicht so besonders groß, fürchte ich.
Ein Museum für das 20. Jahrhundert in Berlin, gern, aber nicht zu jedem Preis, das sagt Hanno Rauterberg. Ein Museum, das im Gespräch gerade als Vorbild für die Berliner Museumslandschaft gepriesen wurde, ist die Frankfurter Schirn. Ihr neuester Coup, eine Innen- und Außeninstallation von John Armleder. Armleder ist auch wegen seiner theoretischen Einlassungen einer der wichtigsten Konzept- und Objektkünstler der Gegenwart. Im Vorfeld war nur bekannt, dass in der Schau Disco-Kugeln eine Rolle spielen würden und dass Armleder einen ironischen Kommentar zu unserer Wirklichkeit abzugeben gedenke. Christian Gampert hat sich umgeschaut.
Alles Disco oder was? Die große Rotunde vor der Frankfurter Schirn sieht aus wie eine Mischung aus silbrig schimmernder Weihnachtsdekoration und öffentlichem Tanzpalast. Die Innenwände der Rotunde sind mit Spiegelfolie versehen und unter der Glaskuppel hängen in verschiedenen Höhen sich drehende Glitzerkugeln wie in einer Disco. Sogar tagsüber im Sonnenlicht mutet das schön futuristisch an. Die Installation ist eine gute Einführung in den Weltenraum des John Armleder, der schon immer ziemlich weit entfernt war von den Niederungen der abbildenden Kunst. Seine Arbeiten verweisen immer auf etwas anderes, meist auf andere Kunstwerke, oder sie öffnen einen virtuellen Raum, auf den man sich einlassen muss. Wenn man den hohen, weiten Saal abschreitet, den John Armleder innen in der Schirn gestaltet hat, dann kommt man zunächst an einem schwarz-weiß gestrichenen alten Kurzflügel vorbei, in dessen Tastatur eine weiße Taste wie ein hochgebogener Zehennagel schmerzhaft nach oben gestellt ist. Daneben ist ein sorgsam gefältelter Flocati-Teppich ausgelegt. Hinten eine Art stählerne Zuschauertribüne, die man wie eine Veranda oder einen Balkon benutzen kann und auf der allerlei Topfpflanzen herumstehen. Unten sind dann zwei Kinderrutschen in die Wand montiert, allerdings falsch herum, kopfüber, sodass kein Mensch dort rutschen kann. In der Mitte des Raums liegen bunte Neonröhren übereinander wie Mikado-Stäbchen. Ihre Farben werden auf einem riesigen Schüttbild wieder aufgenommen. Neben einer weißen Leinwand hängt dann wie in einem Badezimmer ein Spiegel, daneben ein von Alva Aalto gestalteter weißer Schrank aus gebogenem Sperrholz. Den Abschluss bildet ein sogenannter Egg Chair des Designers Arne Jacobsen, ein Eiersessel, der vor einer konkreten Malerei mit blauen Punkten steht. Manche werden sich hier fühlen wie im Möbelhaus. Durch das Arrangement wird aber bald klar, dass John Armleder eine komplette Wohnung eingerichtet hat mit Wohn-, Schlaf-, Kinder- und Musikzimmer mit Atelier und Balkon. An den Wänden schimmern silbern und golden Totenköpfe und weisen auf die Vergänglichkeit des Ganzen hin. Aber alle Aktivitäten, die hier angeregt werden, sind im Museum verboten. Wir dürfen nicht Klavier spielen, sitzen, rutschen oder liegen. Wir dürfen nur um die Objekte herum wandeln. Aber man darf denken, denn Armleder zitiert sich auch hier in dieser Ausstellung wild durch alle möglichen Stile der Moderne, die er ironisch verfremdet. Op-Art und Pop-Art, Konstruktivismus und Appropriation-Art, konkrete und gestische Malerei, Installation und Minimalismus. In seiner Art, Versatzstücke früherer Arbeiten neu zu kombinieren und verwirrende Bezüge zwischen fast allen Werken herzustellen, ist er eine Idealbesetzung der Postmoderne. Einige Objekte erinnern an seine berühmten Möbelskulpturen, andere sind pure Spielerei und Alltagsreminiszenzen. Der Abstand zwischen High and Low, zwischen konkreter Malerei und Topfpflanze, schmilzt bei John Armleder auf ein Minimum. Auf einem Videoschirm erklärt der Meister seine Kunst und er ist in der Tat eine charismatische Person, die überzeugend über die Illusionen der 1960er Jahre und die abgeklärteren Haltungen des Alters zu sprechen vermag. Im Grunde hat John Armleder, der Mann mit dem Pferdeschwanz, eine einzige große Botschaft. Steh jeden Tag auf und mach, was du willst. Der Videofilm hat den Titel »We are always wrong«, wir irren uns immer. Aber Armleder sagt auch »The question is the answer«. Man kann diese Ausstellung als einen großen Assoziationsraum benutzen und sich in die Objekte versenken. Man kann natürlich auch Abstand halten. Im Treppenhaus klebt ein schönes Armleder-Zitat. »Meine Arbeit wahrt eine gewisse Distanz, an der ich mich sehr erfreue.« Diese erfreuliche Haltung ist auch für den Zuschauer möglicherweise die richtige.
Meint Christian Gambert über die neue Schau von John Armleder, zu sehen vor und in der Frankfurter Schirn. Für den folgenden Mann interessierten sich zuerst Millionäre, dann Steuerfahnder und schließlich Museumsdirektoren. Herbert Bartliner war ein Liechtensteiner Rechtsanwalt, der für seine Kunden steuerschonende Optimierungsmodelle entwickelte. Er war ein Kunsthändler, der mit seinen Bildern und seinem Geld ein Wiener Museum auch optimierte, kann man sagen, die Albertina, nämlich in Wien. Die großen Namen der klassischen Moderne gehörten in seine Sammlung und wichtige Werke der zeitgenössischen Kunst. Außerdem stiftete er einen neuen Ausstellungsraum im Museum. Ohne Bartliner wäre die Albertina nicht das, was sie ist, schreibt deren Direktor in einem Nachruf, der vor Ehrbezeugung nur so trieft. Bartliner ist im Alter von 90 Jahren gestorben und obwohl der Grundsatz gilt, de mortuis nil nisi bene, hat sich da jemand mit der Kunst reingewaschen? Frage an Carsten Probst.
Frau Droscht, reingewaschen wäre wahrscheinlich die als Formulierer ein bisschen zu holzschnittartig. Sie haben aber schon ein bisschen von dieser Geschäftsbiografie von Bartliner berichtet. Er gilt ja als der Erfinder der sogenannten Familienstiftungen, die dann mit einer Steuer-CD im Jahr 2000 oder kurz danach aufflogen. Er hat sich dann 2007 bei diesen Ermittlungen mit Zahlung einer Millionensumme, man kann sagen, frei gekauft, was aber dieses Kunstengagement nun anbetrifft, also dass er mit seiner Kunstsammlung sich auch gerne das Image des Philanthropen gegeben hat, würde ja eine relativ gebräuchliche Praxis von Kunstsammlern mit fragwürdiger Biografie entsprechen. Aber gleichwohl muss man sagen, er hat die Kunst eben nicht erst ganz plötzlich zur Imagepflege für sich entdeckt, sondern bereits wohl seit den 60er Jahren gesammelt. Also hat eine nachvollziehbare Sammlerbiografie und hat auch eine gewisse Systematik entwickelt.
Und wie bedeutend ist seine Sammlung?
Ja, sie ist herausragend, gerade wegen dieser bekannten Systematik dieser Sammlung von Beginn an bildet er also die Malerei des französischen Impressionismus, auch der Zeit danach, ein Sammlungsschwerpunkt. Brücke-Künstler sind dabei, Blauer Reiter. Ein weiterer Schwerpunkt ist Picasso und der Kubismus. Dazu kommt dann noch sogar russische Avantgarde, allerdings ein etwas heikles Sammlungsgebiet. Aber sehen Sie sich nur die Highlights an, die Frau mit grünem Hut von Picasso oder ein später Seerosenteich von Monet, Beckmanns Frau mit Katze und so weiter und so weiter. Diese Aufzählung ließe sich eigentlich weit fortsetzen, bis hinein in die Gegenwartskunst von Alex Katz oder Gerhard Richter sind viele Sachen dabei. Also ein relativ kohärenter Streifzug durch die Kunst der letzten 150 Jahre.
Hat der Direktor der Albertina recht, wenn er schreibt, ohne Herbert Bartliner wäre die Albertina nicht, was sie ist? Also wenn das stimmt, wieso hat man das zugelassen und was passiert mit der Sammlung jetzt nach seinem Tod?
Ja, also für die Albertina ist es ein Besuchermagnet, deswegen hat man das in Anführungszeichen zugelassen. Ich glaube, die Albertina hat auch schon lange Bande zu Bartliner gehabt oder umgekehrt. Es gibt da ja einen eigenen Bartliner-Saal und die Sammlung kam dann vor etwas mehr als 10 Jahren, etwa zur gleichen Zeit an die Albertina als Dauerleihgabe wie die Sammlung Vorberg und die beiden ergänzen sich hervorragend. Was wird aus der Sammlung? Die gehört einer eigens eingerichteten Stiftung und nach allem, was ich weiß, soll ihr Verbleib in der Albertina laut Vertrag bis 2027 gesichert sein. Es gibt nun 4 Erben insgesamt. Die werden dann entscheiden, was danach passiert. Klar ist eines, Frau Drost, das Museum oder der österreichische Staat könnte sich diese Sammlung zu heutigen Marktpreisen niemals leisten. Also wir werden sehen, was die Erben damit anfangen werden.
Carsten Probst zum Tod von Herbert Bartliner, der Anwalt und Kunstsammler, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. In Berlin soll morgen eine wichtige Personalie offiziell verkündet werden, die neue Leitung der Volksbühne. Aber schon heute ist der Name durchgesickert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Genau, der Name ist René Polesch, das zumindest berichten die Kollegen vom RBB. Der 56-Jährige hat ja schon früher für die Volksbühne gearbeitet. Er war einer der wichtigsten Regisseure bei Frank Castorf. Kill Your Darlings ist eines seiner bekanntesten Stücke. Außerdem inszenierte Polesch in Stuttgart, in Hamburg und in München. Frank Castorf hatte das Haus ja ein Vierteljahrhundert geleitet und sein Nachfolger Chris Derkorn kam in der Berliner Kulturszene ja nicht besonders gut an und hatte seinen Posten letztes Jahr frühzeitig aufgegeben. Bis zum Sommer 2021 leitet jetzt noch Klaus Dörr das Haus. Berlins Kultursenator Klaus Lederer, der will morgen offiziell über die Zukunft der Volksbühne informieren. Und mehr dazu hören Sie natürlich dann auch morgen Abend hier bei Kultur heute. Wir haben schon über eventuelle Neubauten in Berlin gesprochen in dieser Sendung. Einen Spatenstich gab es heute in der Hauptstadt aber schon, und zwar am Bauhausarchiv. Also der umfangreichsten Sammlung zur Geschichte des Bauhauses mit mehr als 1 Million Objekten, darunter rund 70.000 Fotos und 10.000 Möbel- und Designobjekten, unter anderem aus dem Nachlass von Walter Gropius und Lucia Mohoi. Das Bauhausarchiv wird in den nächsten 3 Jahren vergrößert. Es soll mehr Ausstellungsfläche geschaffen werden. Für 64 Millionen Euro wird deshalb das alte Haus saniert und ein zweites Gebäude errichtet. Daher der Spatenstich heute. Das Geld kommt knapp zur Hälfte vom Bund, den Rest übernimmt das Land. Und das neue Gebäude soll ein 5-stöckiger gläserner Turm werden. Wegen der Bauarbeiten ist das Archiv auch schon seit Frühjahr letzten Jahres geschlossen. Erst war die Leipziger Jahresausstellung abgesagt worden, jetzt findet sie doch wieder statt. Wir hatten darüber auch berichtet hier bei Kultur heute. Das Problem war die Einladung des AfD-nahen Künstlers Axel Krause. Mehrere andere Künstler hatten dagegen protestiert. Die sächsische Kunstministerin Eva-Maria Stange von der SPD hält es für falsch, Künstler wie Krause auszuladen. Stange sagte der Leipziger Volkszeitung wörtlich: Es geht nicht, dass Menschen wegen ihrer politischen Haltung stigmatisiert und gesellschaftlich ausgeschlossen werden. Meine man es ernst mit der Kunstfreiheit, müsse man auch Künstler gleich behandeln, die dem politisch rechten Spektrum nahestehen, so Stange. Ägypten streitet sich mit dem Auktionshaus Christie's um eine 3000 Jahre alte Skulptur des Pharaos Tutanchamun. Das Land verlangt von den britischen Behörden und von der UNESCO, die Versteigerung des Objekts zu stoppen. Begründung, das Londoner Auktionshaus soll erst einmal nachweisen, wem der Steinkopf gehört. Ägypten versucht, Altertümer zurückzuholen, die es als Staatseigentum betrachtet. Tutanchamuns weitgehend unversehrtes Grab war Ende der 20er Jahre vom britischen Archäologen Howard Carter entdeckt worden. Das Auktionshaus Christie's hat die Vorwürfe zurückgewiesen.
Und das war Kultur heute, gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend mit Gedankenspielen bei Union und SPD. Im Studio war Mascha Drost. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.